SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Rote Karte für Maduro. Wie kann der Westen Venezuela helfen? Im Studio ist Jürgen Heilig. Er ist der Mann der Stunde. Seit sich Juan Guaido vor 3 Wochen selbst zum Übergangspräsidenten des weltweit ölreichsten Landes ausgerufen hat, ist ihm internationale Solidarität sicher. Mehr als 50 Staaten, darunter die USA, Kanada und Deutschland, haben den 35-jährigen Oppositionspolitiker mittlerweile als legitimen Präsidenten anerkannt. Ihr Ziel? Der bisherige Staatschef, der Autokrat Nicolas Maduro, soll entmachtet werden. Doch mit der rasanten Unterstützung, die viele westliche Staaten Guaido erweisen, betreten sie möglicherweise völkerrechtliches Neuland. Denn bislang war es unter Diplomaten ein ehernes Prinzip, dass nur der international als Staatschef anerkannt wird, der tatsächlich auch die Macht ausübt. Keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates und Achtung der nationalen Souveränität, das war die Devise. Misst der Westen hier jetzt mit zweierlei Maß und kann damit das Leid der Menschen in dem lateinamerikanischen Land beendet werden? Claudia Ziller leitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik die Forschungsgruppe Amerika. Maduro gegen Guaido. Frau Ziller, in diesem Machtkampf sind die Fronten mehr und mehr verhärtet. Unterdessen nimmt der Hunger in der Bevölkerung weiter zu. Hilfslieferungen mit Lebensmitteln und Medikamenten kommen nicht ins Land. Droht die Lage in Venezuela immer weiter zu eskalieren?
Die Gefahr sehe ich, vor allem jetzt, wo Sie die Hilfslieferungen erwähnen, die an der Grenze zu Kolumbien darauf warten, eingeführt zu werden und jetzt Guaido angekündigt hat, dass am 23. Februar diese Lieferungen reingefahren werden sollen, möglicherweise mit Hilfe von Venezolaner und Venezolanerinnen.
Und wie würden Sie sonst die politische Situation in dem Land aktuell beschreiben?
Die Opposition hat eine neue Einheit erreicht, hat sich vereinigt hinter einer neuen Figur, die auch die Bevölkerung erfolgreich mobilisiert. Und das sind nicht die ersten Mobilisierungen, die wir in Venezuela sehen, aber nach einer passiven Phase sehen wir erneut große Aktivität und natürlich fühlt sich das Regime bedroht. Und die Frage ist immer, wenn die Gewalt eskaliert, wie werden sich die Streitkräfte verhalten? Werden sie sich spalten? Werden sie auf die Bevölkerung schießen? Werden sie dem Befehl von Maduro folgen? Und das sind große Fragen, wo ich ein großes Risiko sehe für Blutvergießen.
Daniel Deckers ist Politikredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und leitet dort die Rubrik Die Gegenwart. Juan Guaido, Herr Deckers, sieht die Zeit auf seiner Seite. Jeder Tag, so hat er gesagt, ist ein Schritt mehr in Richtung Demokratie. Ist es mehr als eine Durchhalteparole? Ist Maduros Macht tatsächlich im Schwinden?
Also solange sich Maduro auf das Militär, vor allem auf die hohen Ränge stützen kann, ist erstmal eine gewisse Stabilität da. Aber was Frau Ziller schon erwähnt hat, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Opposition auch mobilisiert, auf der Straße mobilisiert, aber es haben sich 2 Dinge geändert. Maduro hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder Oppositionsführer verhaften lassen, die zum Teil ohne Prozesse in Gefängnissen sitzen oder das Land verlassen haben. Es gab keine Identifikationsfigur, die auch nur einen Anschein von Legitimität hatte. Das hat Guaido, weil er eben als Präsident der Nationalversammlung ein Mandat hat. Er ist gewählt. Und zum anderen ist es so, dass er wirklich auch die Unterstützung aus dem Ausland hat. Also alle, Leopoldo López oder Capriles und wie auch immer die Oppositionsführerin war, die hatten auch nie die gesamte Opposition hinter sich, sondern Maduro, genau wie Chávez, hat es immer geschafft, auch die politischen Gegenkräfte so zu spalten. Der Messe de Unidad Democrática, sozusagen, das ist alles wieder zerfallen. Insofern ist wirklich ein neuer Moment in der venezolanischen Politik.
Professor Jochen von Bernstorff lehrt Völkerrecht an der Universität Tübingen. 3 Wochen ist es jetzt her, dass sich Juan Guaido selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat, mit dem Ziel, Neuwahlen durchzusetzen. Erreicht hat er nicht viel. Sein Gegner Maduro ist immer noch da. Es gibt eine gewisse Stabilität, wie Daniel Deckers gerade ausgeführt hat. Herr von Bernstorff, wer ist im Moment der eigentliche Präsident von Venezuela?
Ja, das ist keine leichte Frage. Die hat natürlich 2 Ebenen. Es gibt eine verfassungsrechtliche Ebene, also die Frage, wer nach dem venezolanischen Verfassungsrecht der rechtmäßige Präsident derzeit ist. Und dann gibt es natürlich noch die völkerrechtliche Beurteilung, wer die rechtmäßige Regierung ist, aus Sicht von Nachbarstaaten, aus Sicht des Völkerrechts. Verfassungsrechtlich ist, wie Sie wissen, das Ganze sehr, sehr umstritten. Guaido beruft sich auf eine Notstandsregelung, nach der in Abwesenheit oder bei einem Todesfall, wenn ein Präsident stirbt oder schwer verletzt ist, im Krankenhaus liegt, dass dann der Parlamentspräsident vorübergehend, ich glaube für 30 Tage, sagt die Verfassung, hier sich zum Präsidenten erklären kann, zum Interimspräsidenten. Ob diese Situation, die dieser Paragraph oder Artikel 233 da vorsieht, wirklich vorlag, ist sehr umstritten. Es gibt da zwei verschiedene Meinungen, wie man sich vorstellen kann. Maduro sagt natürlich nicht, weil er ja da ist. Er ist nicht verletzt, er liegt nicht im Krankenhaus, er ist nicht abwesend. Und Guaido bezieht sich auf den Sinn der Regelung, die sagt, das soll immer dann greifen, wenn kein legitimer, verfassungsrechtlich legitimer Präsident da ist. Und das sagt er, weil eben diese Wahlen, die jetzt hier Maduro nochmal bestätigt haben im Amt, verfassungswidrig waren aus seiner Sicht. Da gibt es auch sehr gute Argumente. Also da gibt es Streit um die Auslegung der Verfassung, auch unterschiedliche Gerichte. Ein Exilgericht sagt, Guaido hat recht. Das Gericht im Land, das höchste, sagt, Maduro hat recht. Also alles sehr umstritten aus verfassungsrechtlicher Sicht. Ja.
Ihre Zeitung, Herr Deckers, hat vor gut einer Woche in einem flammenden Kommentar zur Unterstützung von Guaido aufgerufen. Warum?
Also Herr von Bernstorff hat das im Moment ja genannt. So diskussionswürdig die jetzige Situation ist, die ist ja auch relativ unübersichtlich. Aber der Punkt ist ja doch, dass Maduro insofern keine Legitimität für sich in Anspruch nehmen kann als seine Wiederwahl. Verfassungsrechtlich, ich sag mal, nicht nur umstritten war, sondern wohl nicht nur gegen den Geist, auch gegen den Wortlaut der Verfassung verstößt, was ja dazu führte, dass eine ganze Reihe von Staaten schon ihn nicht mehr als Staatschef anerkannt haben. Insofern ist das, was wir jetzt sehen, eine nachträgliche Ratifizierung eines Ergebnisses einer Wahl, die man als eine Fake-Wahl bezeichnen könnte, wenn man so wollte, die ja eben dazu führte, dass ein Großteil der Nachbarstaaten, die OAS, die Vereinigten Staaten sozusagen, Maduro nie ausdrücklich anerkannt haben. Insofern reden wir hier über einen Präsidenten, der sich selber sozusagen für den Präsidenten hält, aber dessen verfassungsrechtliche Legitimität ja doch mehr als im Zweifel steht.
Nachgefragt bei Ihnen, Frau Ziller, war die Anerkennung von Juan Guaido aus Ihrer Sicht ein Bruch des Völkerrechts?
Ich glaube schon, dass das im Widerspruch steht mit der Tradition und auch im Widerspruch zu politischen Zielen. Insofern als, ich würde sagen, das ist ein Bekenntnis. Man hält die Figur von Guaido für legitimer und für demokratischer als die Figur von Maduro. Die faktische Herrschaft wird aber von Maduro ausgeübt. Und meine Frage ist, wie kann man als internationale Gemeinschaft helfen, dass A, die humanitäre Notlage gelindert wird, dass Blutvergießen vermieden wird und dass längerfristig das Land sich wieder demokratisiert. Und ich glaube, da sollte man helfen, nicht unbedingt mit einer Bekenntnis, mit einer offiziellen Anerkennung, sondern mit einer gewissen Neutralität und Kommunikation mit beiden Parteien, die erlaubt, einen Dialog zu fördern.
War das aus Ihrer Sicht auch ein Völkerrechtsbruch, Herr von Bernstorff?
Die Anerkennung von Guaido durch die USA, die frühe, und dann auch durch die Europäische Union, ich glaube nicht geschlossen, Italien hat sich, glaube ich, da enthalten, stellt nach klassischem Völkerrecht einen Völkerrechtsbruch dar, weil es sich um eine verfrühte Anerkennung einer revolutionären Gegenregierung, könnte man sagen, handelt. Das ist nach klassischem Völkerrecht ein Verstoß gegen das Interventionsverbot. Ein Grundprinzip des Völkerrechts, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt. Zu früh ist so eine solche Anerkennung immer dann, wenn es keine effektive Kontrolle über das Territorium und über die Verwaltung eines Staates gibt. Und das ist hier leider der Fall. Guaido hat noch nicht die Kontrolle über den Staat und über seine Verwaltung, einschließlich des Militärs. Und das wird vom Völkerrecht als ein Verstoß gegen das Interventionsverbot angesehen.
Also das mag aus völkerrechtlicher Perspektive richtig sein, aber die Frage, die Frau Zieler eben aufgeworfen hat, ist auch nach den Möglichkeiten etwa der humanitären Unterstützung der Bevölkerung. Also ich will jetzt nicht ein anderes völkerrechtliches Fass aufmachen nach der Responsibility to Protect, aber das ist ja auch ein Thema, was sich schon nicht erst jetzt stellt, sondern sich seit Jahren stellt, nicht die Unterstützung der Bevölkerung. Es gibt kein Land in der westlichen Hemisphäre, wo so viele Menschen das Land verlassen haben, in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Krise zu tun, die nicht alleine das Land Venezuela eine innenpolitische Krise erfasst hat, sondern die gesamte Region. Und dass Chavez und Maduro seit jetzt fast 20 Jahren dabei sind, auch die Nachbarregion politisch zu destabilisieren, das sind alles Faktoren, die für mein Dafürhalten auch in eine völkerrechtliche Bewertung der Situation hineingehören. Wir haben jetzt nicht seit 3 Wochen eine völlig neue Situation in Venezuela, sondern wir haben eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte, muss man fast sagen, aufgebaut haben, einer zunehmenden Zerstörung der demokratischen Institutionen, eine de facto Militärdiktatur, die Macht ausüben, der Aufbau von parallelen Sicherheitskräften, Kollektivos und so weiter. Und man sagen kann, hier ist ein Staatswesen, was mal Teil der westlichen Völkergemeinschaft, der Wertegemeinschaft war, systematisch sozusagen zerstört worden. Und dann zu sagen, also völkerrechtlich müssen wir uns da jetzt extrem zurückhalten, weil Juan Guaido noch nicht die Kontrolle des Territoriums hat, das mag de jure richtig sein, aber de facto, glaube ich, bewegen wir uns da in einem etwas komplizierteren Raum.
Ich teile die Diagnose von Herrn Deckers. Ich teile nicht die Schlussfolgerung. Ich denke, aufgrund der kritischen Lage, die Sie beschreiben, haben wir in der Tat eine humanitäre Krise und humanitäre Hilfe ist notwendig. Und die hat 2 Prinzipien, die ich im Moment verletzt sehe. Neutralität und Unabhängigkeit. Neutralität heißt, Hilfe wird geleistet, ohne Partei zu ergreifen für die eine oder andere Seite im Konflikt. Das andere Prinzip der Unabhängigkeit ist, dass das Ziel der Hilfe sollte nicht mit politischen oder ökonomischen Zielen verknüpft sein. Und was ich sehe, ist, dass in allen Dokumenten und Statements humanitäre Hilfe im selben Atemzug erwähnt wird mit neuen Wahlen. Und da sehe ich die Neutralität und die Unabhängigkeit bei der humanitären Hilfe nicht gegeben.
Im Völkerrecht ist die Achtung nationaler Souveränität ganz wichtig, Herr von Bernstorff. Passt das noch in unsere Zeit oder müsste es sich nicht dahingehend verändern, dass es humanitäre Intervention erleichtert und nicht erschwert?
Ja, das ist eine große Debatte im Völkerrecht. In der Tat, Herr Deckers hat ja darauf hingewiesen, auch dieses Prinzip der Schutzverantwortung. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz bei der Anerkennung bleiben. Was ist der Sinn? Es geht natürlich um den Schutz der Souveränität. Das ist richtig auf den ersten Blick. Klingt das nach einem altmodischen Prinzip, dass wir jetzt hier vielleicht modifizieren müssten, humanitäre Notlage und so weiter. Allerdings ist der Sinn des Interventionsverbots, was sich ja auf das Souveränitätsprinzip letztendlich zurückführen lässt, dass nur anerkannt werden soll als Regierung eine solche Personengruppe, die ihre Verpflichtungen erfüllen kann unter dem Völkerrecht. Ja, die also handlungsfähig ist und das, was sie völkerrechtlich eingeht an Verpflichtungen, aber auch das, was sie an Privilegien bekommt aus dem Völkerrecht, auch tatsächlich nutzen und umsetzen kann. Und eine Regierung genießt eben auch gewisse Privilegien unter dem Völkerrecht, wie zum Beispiel auch weitreichende Entscheidungen zu treffen, wie militärische Hilfe aus dem Ausland anzufordern. Das schließt das Recht einer souveränen Regierung mit ein. Und insofern haben wir jetzt eben eine Situation, dass die frühe Anerkennung Guaido in eine Lage bringt, aus Sicht des Westens, aus der Sicht der anerkennenden Staaten, in der er Verpflichtungen hat aus dem Völkerrecht und Rechte hat, die vielleicht er nicht haben sollte, wie zum Beispiel fremde Militärhilfe anzufordern. Das heißt, wir haben eine konfliktverschärfende Situation, wenn eine revolutionäre Gegenregierung, die keine tatsächliche Macht hat, so behandelt wird, als habe sie diese Macht. Ich verstehe natürlich das politische Prinzip, man will damit Guaido in diese Situation bringen, das soll das Ganze voranbringen und man hofft sich dadurch, ihn in diese Position erst zu bringen, aber tatsächlich ist er noch nicht in der Position und wenn er jetzt Militärhilfe einfordern würde aus diversen anderen Staaten, wahrscheinlich natürlich als erstes aus den USA, er hat damit ja auch schon gespielt mit dem Gedanken, dann haben wir einen massiven militärischen Konflikt, zu einem Zeitpunkt, wo die ganzen diplomatischen Möglichkeiten, auf die Frau Zille auch hingewiesen hat, noch überhaupt nicht erschöpft worden sind. Ja, zudem haben wir eine ganz frühe Spaltung der Staatengemeinschaft in solche Staaten, die eben jetzt auf der Seite von Maduro sich verankert sehen, durch die frühe Anerkennung als Gegenreaktion, und von den Staaten, die jetzt daran festhalten, dass der einzige Gesprächskanal, der noch da ist, eigentlich mit Guaido ist. Ja. Man müsste aber tatsächlich mit Maduro verhandeln, weil Maduro noch die Machtmittel hat. Das ist der Sinn dieses Interventionsverbots, dass man mit dem weiter verhandeln kann, der die tatsächlichen Machtmittel hat. Und die Chance hat man jetzt nicht mehr als westliche Staaten.
Und eigenartigerweise ist es ja auch so, dass sich Guaido Verhandlungen eher verweigert und nicht Maduro.
Na, das kann man auch so sehen, dass bisher alle Verhandlungsbemühungen und auch Bemühungen, humanitäre Hilfe ins Land zu lassen, auch etwa der Vatikan als Vermittler, dass diese Bemühungen alle gescheitert sind. Also insofern frage ich mich, was mit Maduro jetzt überhaupt noch zu verhandeln ist. Und was die Anerkennung durch die Staatengemeinschaft angeht, finde ich es ja auch interessant, mal zu schauen, wer hält Maduro noch die Stange. Das sind zum einen die üblichen Verdächtigen, das sind die Chinesen, es sind die Russen, dann es sind diejenigen, die letzten Alliierten, die er hat in Südamerika, das ist Bolivien und das ist Nicaragua. Viele andere sind schon abgesprungen, die er sich oder die Venezolaner sich über 20 Jahre mit relativ viel Geld gekauft haben. Die Kubaner natürlich sind noch dabei. Und nicht zu vergessen Herr Erdogan in der Türkei. Also man hat es hier mit einer Riege von Autokraten zu tun, die einem Autokraten die Stange halten, die es diesem Autokraten ermöglicht, zu sagen, also die Staatengemeinschaft ist ja völlig gespalten und was will der Westen hier? Wir haben das sich, glaube ich, nicht. Das muss man klar sehen, um eine Art neoimperiale Politik. Und die Vereinigten Staaten waren lange Zeit an dem, was in Venezuela passierte, derart desinteressiert, auch unter Obama, dass man nicht sagen kann, hier ist sozusagen der ewige Gringo am Werk, der es nicht lassen kann, in seinem Hinterhof zu zündeln. Das wäre, glaube ich, eine etwas überspitzte Beschreibung der Situation.
Keine neoimperiale Politik.
Die imperiale Politik. Also ich möchte in dieser Liste von Ländern, die Venezuela unterstützt haben, noch die USA erwähnen, die bis vor kurzem Haupthandelspartner war und Cash bezahlt hat, die Öllieferungen. Also und das Regime in Venezuela ist nicht seit gestern repressiv, sondern schon länger. Also von daher, es ist nicht, dass diese Aufteilung schon immer so war und dass man sich immer für Demokratie einsetzt, sondern natürlich spielen verschiedene Interessen eine Rolle. Und es ist die Frage, ob Sanktionen und Anerkennung, Nicht-Anerkennung einen positiven Effekt hat auf die Ziele, die man verfolgt. Und das ist für mich eine offene Frage.
Noch was die Rolle der Vereinigten Staaten angeht, das ist in der Tat auch viel kritisiert worden. Nun kann man sagen, selbst die Amerikaner sind insofern rechtstreu gewesen, als es vertragliche Beziehungen gibt zwischen einem Unternehmen Venezuela und seiner Tochterfirma Sitio in den Vereinigten Staaten, wo ein Großteil des venezolanischen Öls raffiniert wird. Die gehört inzwischen auch zu 49% den Russen. Also all das sind Dinge, die man sich so unter einer vergröbernden Perspektive im Blick auf die Vereinigten Staaten nicht vorstellen mag. Aber jetzt, wo man sagt, in dem Moment, wo die Amerikaner rechtstreu waren, sie haben zumindest die Vertragsbeziehungen zwischen PDVSA und den amerikanischen Unternehmen sozusagen nicht so gestört, dass man sagen kann, man hat verschiedene Repressionsinstrumente in die Hand genommen, um Maduro klein zu kriegen.
Wir haben jetzt viel über die völkerrechtliche Seite gesprochen. Blicken wir mal auf die politische Dimension. Da gab es ja auch Bedenken durchaus, dass durch die frühe Anerkennung der diplomatische Verhandlungsspielraum kleiner geworden ist, gerade auch für den Westen. Sehen Sie das auch so, Frau Zille?
Ja, ich denke, die Priorität der Staaten, der ausländischen Staaten, die ein Interesse daran haben, dass Venezuela demokratischer wird und der Rechtsstaat wiederhergestellt wird, sie sollten vor allem dafür sorgen, dass Guaido nicht verhaftet, nicht gefoltert und nicht getötet wird. Deswegen braucht er Schutz. Dieser Schutz können auch die Botschaften in Venezuela sein. Deswegen hätte ich als internationale Gemeinschaft ein Interesse daran, dass meine Botschaften in Venezuela respektiert werden. Und dafür brauche ich diplomatische Beziehungen. Und für mich das Gegenteil von Krieg, von Bürgerkrieg, von Blutvergießen ist Dialog. auch wenn wir sozusagen schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Aber ich kenne kein Gegenteil vom Krieg, der nicht Dialog ist. Und deswegen am Ende werden sie sich irgendwie zusammensetzen, weil ich denke, dass dieses Regime die Macht aufgibt, freiwillig oder nur durch diesen Druck der Straße, halte ich für etwas illusorisch, naiv.
Und durch die frühe Anerkennung hat sich auch der Westen im Prinzip die Möglichkeit selber aus der Hand genommen, Druck auf Guaido auszuüben.
Richtig, weil er hat schon was in seinen Augen erbraucht. Ich weiß nicht, ob sein Kalkül richtig ist oder ob seine Rechnung aufgeht. Aber ja, man hat kein Druckmittel, damit er sich ja eine Bereitschaft zeigt, sich wieder an einen Tisch zu setzen.
Herr van Barnsdorff, müsste nach dem Beispiel jetzt von Venezuela der Westen nicht auch den unterlegenen Präsidentschaftsbewerber in Kongo als legitimes Staatsoberhaupt anerkennen, nachdem die Wahlen dort ebenfalls offensichtlich gefälscht wurden?
Ja, also wenn man jetzt das Völkerrecht so umformen möchte oder es schon als umgeformt ansieht, dass es bei der Anerkennung von revolutionären Gegenregierungen nicht mehr auf Effektivität ankommt, sondern nur noch auf Legitimität, dann wäre das da wahrscheinlich auch ein konsequentes Vorgehen, dass man einfach überall dort, wo es irgendwie Probleme gibt mit Wahlen, und das haben wir ja in Dutzenden von Staaten und auch in akuten auch Krisen- und Konfliktherden auf der Welt, dass man dann einfach dazu übergeht, immer den anzuerkennen, den man für legitimer hält, mit allen Folgerungen. Es wäre ein anderes, komplett neues Verständnis von Interventionsverboten, neues Verständnis auch von Regierungsanerkennung. Ob das gut wäre, jetzt politisch gesehen, von den Auswirkungen her, würde ich bezweifeln. Ich glaube, das ist in der Tendenz, ist diese Regel, dass man wartet mit der Anerkennung von Gegenregierungen bis zu einem gewissen Maß an Effektivität, ist Konflikt entschärfend, konfliktvermeidend und ist eine wichtige Regel, die wir nicht preisgeben sollten. Ich denke, es war auch gar nicht nötig. Man kann doch auch sich voll auf die Seite von Guaido stellen, politisch, ohne und ihn unterstützen und das Ganze durch offizielle Verlautbarungen unterstreichen, ohne eine frühzeitige Anerkennung durchzuführen und dann ganz normal mit Maduro weiter im Gespräch bleiben. Das ist ein drastischer Schritt, diese Anerkennung. Ich weiß nicht, ob das geht nicht nur um sozusagen, ich finde dich legitimer, das kann man ja sagen, aber zu sagen, ich erkenne dich als Regierung an, ist ein großer Schritt. Und dieser Schritt wurde sehr, sehr früh gegangen. Meines Erachtens in diesem Moment noch ohne Not. Das ist eigentlich sozusagen, wäre jetzt mein Kritikpunkt. Man kann das später vielleicht nochmal tun, aber in dem Moment hätte man auch einfach sagen können, wir sympathisieren mit dem Guaido und wir kritisieren weiter. Maduro haben wir ja vorher auch schon gemacht, wegen der Wahlfälschung. Das ist ja alles schon on record. Das wäre ja kein Problem gewesen, da in der Richtung weiter so zu argumentieren.
Ich glaube, dass etwas passiert ist, was man auch ein bisschen in die Chronologie zum allein des letzten Monats einordnen musste. Also alle, die sich für internationale Politik oder für Lateinamerika interessierten, schauten ja im Grunde bis zum 23. Januar auf Brasilien, also wo ein Rechtspopulist in Begriff war, sozusagen das Präsidentenamt zu übernehmen, jemand, der nach europäischen Maßstäben sich auch jenseits dessen bewegt, was wir als den Verfassungsbogen beschreiben würden und wo man in der Tat viele Artikel lesen konnte, aus denen die Sorge um den Fortbestand der brasilianischen Demokratie sprach. Gut, der Mann ist legal ins Amt gekommen, man wird sehen, was sich tut. Und dann kam auf einmal dieser Moment, wo sich jemand in Venezuela als Präsident ausrief. Das Überraschungsmoment war so stark, Außenminister Maas vor 3 Wochen, freitagsabends, glaube ich, das war im Heute-Journal, der konnte noch nicht mal den Namen richtig aussprechen. Der wusste gar nicht, um wen es hier geht. Also da ist der Westen, glaube ich, auch erstmal überrascht worden durch einen Moment. Ob das im Nachhinein der weiße letzter Schluss war, daraufhin mit einer Anerkennung zu reagieren, darüber mögen die Historiker befinden. Aber es ist ja nicht so, glaube ich jedenfalls, dass der Westen sich dadurch jede diplomatischen Kanäle verschüttet hat. Es hat ja letzte Woche ein Treffen gegeben von Unterhändlern aus der Europäischen Union, aus vielen lateinamerikanischen Staaten in Montevideo. Also Uruguay versucht ja auch zu vermitteln. Ich weiß nicht, Frau Zille, ob Sie gehört haben, was dabei verhandelt worden ist oder wie weit die sind, aber ich glaube, dass der Weg des Dialogs, des Gesprächs, des Auszuhandelns, was jetzt möglich ist. Also Guaido hat auf der einen Seite mal auch vom Militär gesprochen, hat gleichzeitig ein großzügiges Amnestieangebot formuliert an alle, die mit dem Regime sympathisierten. Also hier geht es jetzt, glaube ich, nicht darum, dass sich hier Fronten bilden, wo es nur eine Frage der Zeit ist, wo es das Ganze in einen Bürgerkrieg eskaliert.
Der deutsche Außenminister Heiko Maas war völlig überrascht über die Selbsternennung von Juan Guaido. Waren Sie es auch, Frau Ziller, beziehungsweise können Sie uns erklären, warum Guaido so plötzlich zum Hoffnungsträger, zur Lichtgestalt des politischen Wandels in Venezuela wurde?
Ich war auch selbst überrascht und ich kannte ihn nicht gut, aber wenn ich diese Dynamik sehe und diese Reaktionen, die vielleicht in Europa eher impulsiv waren, aber ich kann mir vorstellen, dass in Lateinamerika die Regierungen das gewusst haben oder die Lima-Gruppe, dieser 12 lateinamerikanischen Staaten, die in der letzten Zeit sehr kritisch gegenüber dem Maduro-Regime waren, weil das war sehr schnell und wir wissen, dass Guaido die Region bereist hatte davor. Also es ist davon auszugehen, dass es Vorgespräche gab und dass er vielen diesen Regierungen angekündigt hatte, das werde ich machen. Und ich glaube, auch wenn in Venezuela heute nicht nach der Verfassung von 1999 reagiert wird, diese Verfassung ist nicht die Grundlage dieser Herrschaft in Venezuela, dennoch gibt es natürlich ein Interesse von Seite Maduro zu behaupten, dass er gemäß der Verfassung regiert und natürlich auch ein Bemühen in der Opposition, alles, was sie machen, mit der Verfassung zu begründen, zu untermauern. Aber die Lösung oder die Einhegung des Konflikts in Venezuela wird nicht auf legalem Wege geschehen. Es wird in meinen Augen auf politischem Wege geschehen. Und meines Wissens bei dieser Kontaktgruppe waren die Konfliktparteien nicht dabei. Und vielleicht noch ein Aspekt, Sie haben Brasilien erwähnt, Herr Deckers. Es ist interessant, dass nachdem die brasilianische Regierung Guaido als Interimspräsidenten anerkannt hat, haben sich die Militärs in Brasilien beschwert, weil sie sagen, sie verlieren die Kommunikationskanäle zum venezolanischen Militär und diese Kontakte wären für sie sehr wichtig, auch für den Schutz der gemeinsamen Grenze. Diese Informationen seien für sie relevant und durch die Anerkennung verlieren sie die Kooperation zwischen dem Militär.
Nur scheinen zumindest eine ganze Reihe von politischen Wegen einer Lösung im Moment alle versperrt zu sein. Das wird sehr deutlich beim Thema Hilfslieferung, was Sie eingangs auch erwähnt haben, Herr Deckers. Über 100 Tonnen Lebensmittel und Medikamente stauen sich an der Grenze von Kolumbien nach Venezuela und dürfen nicht ins Land, weil Maduro in ihnen Gift für das eigene Volk sieht. Wie kommt so jemand wie Maduro dazu, darin Gift zu sehen?
Es ist natürlich klar, dass die Staaten, die sich mit Guaido solidarisch erklären und anerkannt haben und er selber das natürlich auch jetzt als einen innenpolitischen Hebel einsetzt, um sich selber sozusagen in die Position auch des Stärkeren zu bringen, die internationale Gemeinschaft hinter sich hat. Insofern wäre ich auch, glaube ich, wenn ich Sie recht verstanden habe, Frau Ziller, ganz auf Ihrer Seite, dass man auch dieses Thema entpolitisiert. Da geht es zunächst einmal um humanitäre Hilfe.
Aber Maduro sieht darin eine Schwächung seiner Herrschaft. Warum?
Naja, die internationale Gemeinschaft wird nicht zulassen, dass diese Hilfsgüter in die Hände derer geraten, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, sozusagen die Wirtschaft ruiniert haben, sich selbst und das Volk korrumpiert haben, nämlich das Militär, das ja letztlich die Verteilung aller Lebensmittel und sonstigen Hilfsgüter, wenn es überhaupt welchen Sand kam, übernommen hat. Aber Maduro, man könnte ihm ja raten, er möge doch das internationale Komitee vom Roten Kreuz sozusagen ermächtigen, diese Hilfslieferungen dort ankommen zu lassen, wo die Not am größten ist, in den Krankenhäusern oder wo auch immer, dann könnte er zeigen, dass es ihm wirklich um sein Volk geht. Allerdings ein Volk, eingangs hatten Sie erwähnt, Venezuela ist der potenziell ölreichste Staat. Es war die mit Abstand wohlhabendste Gesellschaft in Lateinamerika in den 50er, 60er Jahren. Man, dieses Land ist in einer Weise ruiniert worden, wie man sich das, glaube ich, noch vor 20 Jahren kaum hat vorstellen können. Insofern hat man es hier mit der Situation zu tun, die wirklich die Frage aufwirft, Herr Bernstorff hat es ja eben auch angesprochen, die internationale Schutzverpflichtung. Und die Frage ist, wie kann die internationale Gemeinschaft dieser Schutzverpflichtung nachkommen?
Ruiniert wodurch, Frau Ziller?
ist extrem stark von Öl abhängig und das Öl hat jetzt nicht mehr die internationalen Marktpreise wie unter Chavez. Nicht nur sind die Preise vom Öl, Hauptexportgut Venezuelas, niedriger, sondern die Produktion ist zurückgegangen. Warum ist die Produktion zurückgegangen? Weil die nötigen Investitionen nicht gemacht werden, weil PDVSA als Staatsunternehmen im Ölsektor nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien operiert, weil die Fachmenschen, die dieses Unternehmen geleitet haben, nicht mehr im Lande sind, weil die Militärs die Kontrolle über die Unternehmen übernommen haben.
Und auch über die Profite.
Über die Profite, über den Ertrag, über den, es gibt auch einen Schwarzmarkt von Öl, wo andere Schmuggel über die Grenze gebracht und verkauft. Also Misswirtschaft wäre das Stichwort.
Misswirtschaft und Korruption, richtig. Das wäre noch das andere.
Man kann noch ein Stichwort in die Runde werfen. Ich meine, Venezuela hat sich zu einer sozusagen Drehscheibe von Kriminalität entwickelt, also intern, was die Korruption angeht, aber auch was die Destabilisierung von Nachbarländern angeht. Venezuela war immer der Ruheraum der kolumbianischen Terroristen. Insofern hat man es hier, glaube ich, das muss man im Sinne der Longue Durée dieses Konfliktes auch immer wieder erwähnen. Wir haben es ja nicht mit einer Regierung zu tun, die von heute auf morgen in irgendein Loch gefallen ist, was sie sich möglicherweise selber gegraben hat oder wo andere sie hineingestürzt haben, sondern man hat es hier jetzt mit einer Phase, vielleicht einer Endphase eines Konfliktes zu tun, der sich über 15, 16, 17 Jahre aufgebaut hat und die gesamte Region erfasst hat.
Innerhalb von Staaten gibt es den Straftatbestand der verweigerten Hilfeleistung. Könnte eine sich zuspitzende humanitäre Situation in Venezuela, Herr von Bernstorff, in absehbarer Zeit einen völkerrechtlichen Grund für internationales Eingreifen liefern?
Ja, also ich denke, das ist wieder das Prinzip der Schutzverantwortung, der sogenannten Responsibility to Protect oder auch der sogenannten humanitären Intervention, auf das Sie jetzt hier ansprechen. Also in der Version, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Konsens angenommen wurde, sagt dieses Konzept, dass wenn der Staat seiner Verantwortung für seine Menschen nicht mehr nachkommt, und das kann man ja bei Maduro auf jeden Fall feststellen, dass dann subsidiär die internationale Gemeinschaft eintreten kann und Maßnahmen ergreifen kann. Allerdings, und das war den Staaten sehr wichtig in dieser Konsensresolution von 2005, allerdings im Rahmen der UN-Charta. Das heißt, es gilt das Interventionsverbot, es gilt das Gewaltverbot und die einzige Möglichkeit ist, dann in Kooperation mit der Regierung vorzugehen oder eben über den UN-Sicherheitsrat, das heißt über die Organe der Vereinten Nationen. Unilaterale, aufgedrängte humanitäre Intervention ist nach diesem Prinzip bis heute völkerrechtswidrig.
Und, das muss man wahrscheinlich dazu sagen, diese Schutzverantwortung, von der Sie gesprochen haben, greift höchstens, bislang jedenfalls, in ganz eng begrenzten Fällen wie Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Davon ist man in Venezuela wahrscheinlich noch weit entfernt. So blöd sich das jetzt anhört, Frau Ziller.
Richtig. Es gibt Unterschiede, auch wenn Vergleiche in diesem Bereich unangenehm sind. Es gibt eine Versorgungsnotlage. Es gibt Verbreitung von Krankheiten. Die Sterblichkeit von Kindern ist gestiegen. Also alle Daten im gesundheitlichen Bereich haben sich verschlechtert. Aber vielleicht, was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist diese Notlage, diese humanitäre Krise haben wir nicht seit Januar. Und jetzt wird die humanitäre Hilfe extrem gepusht in einer bestimmten politischen Konjunktur. Und ich hätte mir gewünscht, dass vor allem die Region viel früher Druck macht und verhandelt, um die humanitäre Hilfe leisten zu können, dass Maduro sie zulässt. Jetzt finde ich, dass viel zu sehr an politische Ziele gekoppelt und dann finde ich, es ist nachvollziehbar, wenn wir Maduro kennen, dass er sich dem verschließt.
Das heißt, Sie zweifeln an, ob die humanitäre Not tatsächlich so groß ist. Es ist unter anderem die Rede davon, dass 300.000 Menschen vor dem Hungertod stehen würden?
Nein, das bezweifle ich nicht. Ich denke schon, dass extrem dramatisch die Lage ist. Nur sie ist nicht seit Januar extrem dramatisch, sondern schon seit letztem Jahr und vorletztem Jahr. Und das auf einmal die humanitäre Hilfe so stark betont wird in einer bestimmten politischen Konjunktur, das ist, was ich problematisch finde. Wir hätten diesen Druck für die Zulassung von humanitärer Hilfe für früher ausüben sollen und nicht so eng gekoppelt an ein bestimmtes Momentum und mit politischen Zielen, mit Neuwahlen. In jedem Absatz von jedem Dokument dieser verschiedenen Gruppen sieht man Neuwahlen, humanitäre Hilfe.
Guaido hat gestern versprochen, dafür zu sorgen, bis zum 23. Februar, das ist übernächstes Wochenende, dafür zu sorgen, dass die Hilfslieferungen ins Land kommen. Wird er das schaffen, Herr Dekkers? Und wenn nein, was ist dann?
Oh je, ich bin da kein Prophet. Ich glaube nur, man sollte darauf hinweisen, dass mal dieses Prinzip der Nichtintervention ja von den Nachbarstaaten auch über Jahre, über Jahrzehnte hinweg insofern respektiert worden ist, auch sozusagen im Negativen, als man sich fragen kann, was haben eigentlich die Nachbarstaaten, die sich ja gemeinsam auch in der UAS-Charta auf bestimmte Prinzipien der Demokratie verpflichtet haben, was haben die dafür getan, dass die venezolanische Demokratie intakt geblieben ist? Und da haben ja eine ganze Reihe von Nachbarregierungen, ob das Brasilien unter Dilma war, ob das die Argentinier waren unter Kirchner, die haben ja dem Treiben von Chavez und Maduro sozusagen wirklich zugesehen, um es nicht sozusagen gut geheißen. Es sind hier auch diverse Geldkoffer sozusagen aus Venezuela in den argentinischen Wahlkampf aufgetaucht. Also man hat sehr hier mit jemandem zu tun, der nach allen Regeln der internationalen Politik auch andere Regime sagen, destabilisiert und andere Länder destabilisiert. Also wir haben es hier nicht mit politischen Waisenknaben zu tun. Insofern sehe ich jetzt auch weder die brasilianischen Militärs an der Grenze noch die kolumbianischen Militärs an der Grenze oder die amerikanischen Marines sich irgendwo auf eine Intervention vorzubereiten. Das Ganze wird eine politische Lösung haben müssen und es wird, glaube ich, eine politische Lösung geben. Nur in welchen Schritten sich diese entwickelt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin kein Prophet.
Wer verliert am 23. Februar das Gesicht, Frau Ziller?
Ich hoffe vor allem, also das ist kein Blutvergießen gibt. Also das ist mir wichtiger als irgendwelche Gesichter, die verloren werden, weil ich sehe nicht fremde Streitkräfte, die Grenze überschreiten. Aber ich bilde mir ein Szenario ein, wo möglicherweise die Venezolaner rausgehen und sich die Sachen reinholen. Und was macht das Militär da? Guaido hat angekündigt, für den 23. sollen Karawanen gebildet werden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich die Hilfsgüter holen. Also ich fürchte mich vor diesem Tag ein bisschen, was wird passieren.
Was wäre der völkerrechtliche Spielraum, Herr von Bernstorff, um Guaido zu helfen, die Hilfslieferungen ins Land zu bringen?
Ah, der völkerrechtliche Spielraum, man kann natürlich weiter versuchen, Druck aufzubauen auf Maduro. Ich denke, alle reden ja jetzt von einer politischen Lösung, die natürlich angestrebt wird. Ich glaube,
nur im UN-Sicherheitsrat, um nur mal dieses Beispiel rauszugreifen, da blockieren sich die Blöcke. Also USA auf der einen Seite, Russland und China auf der anderen Seite.
Also wir haben in der Vergangenheit durchaus Situationen gehabt in anderen Konflikten, wo, wenn die Staatengemeinschaft geschlossen auftritt, der Druck auf den illegitimen Machthaber so groß wird, dass er tatsächlich dann auch klein beigibt. Also wir hatten das in Gambia zum Beispiel 2016, 2017. Wir hatten da eine Sicherheitsratsresolution und richtig Druck auch vor den Nachbarstaaten. Und dann hat der damalige Präsident, der illegitim war nach der Wahl, an seinen Opponenten die Macht abgegeben, friedlich, ohne Blutvergießen. Aber dafür brauchen wir eben diese Geschlossenheit. Wir brauchen vor allen Dingen Russland und China. Ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Überschätzung der eigenen Rolle der EU oder des Westens. Wir sind nicht mehr in den 90er Jahren. Wir können ohne China und Russland keine Weltpolitik machen und solche Regime wie Maduro destabilisieren, wenn wir nicht die Chinesen und die Russen mit an Bord haben. Ja, jetzt hat auch der südafrikanische Staatenverband hat komplett die frühe Anerkennung als völkerrechtswidrig kritisiert und die Einmischung des Westens eben kritisiert. Das heißt, wir sind tatsächlich in einer Spaltung und es geht nur gemeinsam und es geht nur über die Organe der Vereinten Nationen, also über den Sicherheitsrat oder über die Generalversammlung. Und ich denke, man muss bei allem, was man macht, als Westen immer gucken, was können wir überhaupt erreichen? überschätzen wir vielleicht unsere Rolle, aber unterschätzen wir sie auch, weil wir könnten ja auch als Makler, als neutraler Makler versuchen einzustehen und zu versuchen eben zu sagen, wir halten uns ein bisschen zurück erstmal, wir sind erstmal neutral, wie das Völkerrecht uns das auferlegt. Wir haben Sympathien für Guaido, aber wir versuchen eine Verhandlungslösung zwischen den Amerikanern und China und Russland zu brokern. Das finde ich wäre die richtige Rolle der EU. Ob sie das jetzt noch einnehmen kann, diese Rolle, ist, glaube ich, zweifelhaft nach diesem Vorpreschen.
Also ich bin mir nicht sicher, wie bedeutsam so die Rolle der EU sozusagen als möglicher Makler wäre. Die Europäische Union ist in den letzten Jahrzehnten nicht sonderlich in Lateinamerika aufgefallen als jemand, der massiv eigene Interessen oder die Interessen dieser Staatenverbünde dort vertritt. Insofern zweifle ich so ein bisschen an dem Framing dieses Konfliktes. Also hier handelt es sich, glaube ich, weder um einen klassischen Ost-West-Konflikt noch um etwas, wo man sagen kann, hier versucht der Westen noch irgendetwas zu bewegen. Ich glaube, wir haben es ja zunächst mal mit einer regionalen Krise zu tun. Und es sind die lateinamerikanischen Staaten, die erstmal in der Pflicht sind, auch ihre eigenen, ich sag mal, Hausaufgaben zu machen. Dafür gibt es genügend auch Vertragswerke, ob das die OAS-Charta ist. Die Mexikaner ziehen sich auf das Prinzip der Nichteinmischung in Angelegenheiten zurück. Die Staaten der Allianz der Pazifika sind da etwas geeinter. Insofern, glaube ich, müsste man von außen her die Region unterstützen und die dortigen politischen Kräfte stärken, dass sie eine Verhandlungslösung erreichen können, die eben alle Aspekte einbezieht, die politischen, die wirtschaftlichen und vor allem die humanitären. Darin würde ich die Rolle der Europäischen Union sehen und nicht, dass sie jetzt versucht, dort außenpolitisches Profil zu gewinnen, wo sie in den letzten 20, 30 Jahren kaum außenpolitisches Profil entwickelt hat.
Sie haben zuletzt kräftig genickt, Frau Ziller. Stimmen Sie auch der Aussage zu, dass das, was wir gerade in Venezuela erleben, kein klassischer Ost-West-Konflikt mehr ist? Wenn ich mir so die Akteure ansehe, EU, USA auf der einen Seite, Russland, China auf der anderen Seite.
Ja, die Versuchung ist groß, diese Konstellationen durch diese Linse zu interpretieren. Also was China betrifft, ich denke, China ist an stabilen Verhältnissen interessiert und solange China seine Schulden zurückbezahlt bekommt und die Verträge respektiert werden, da ist eher, glaube ich, das von Interesse als irgendeine politische Ausrichtung der Regierung. Und Russland hat ein Interesse, dass die USA sich nicht stark einmischen, aber gleichzeitig sehe ich nicht China und Russland mit einem super ausgeprägten Interesse, dort Politik zu gestalten. Ich stimme dem total zu, was Herr Deckers gesagt hat. Es soll in erster Linie ein venezolanischer Prozess sein. Danach soll es von Lateinamerika getragen werden. Und die EU kann die Region unterstützen, Träger und Hauptakteur in diesem Prozess in Venezuela zu sein. Aber das ist dritter Reihe sozusagen als Facilitator, Ermöglicher, aber nicht vorne, zumal nicht vorne, nachdem es deutliche Positionierungen gegeben hat.
Politische Lösungen wollen alle, fast alle, aber es wird auch immer wieder zuletzt über Militärinterventionen diskutiert. Wie sähe das völkerrechtlich aus, Herr von Bernsdorf?
Also eine Militärintervention unilateral sicherlich nicht oder nur sehr problematisch. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob Guaido jetzt, weil er von einer Reihe von Staaten anerkannt ist, eben von dieser Anerkennung sozusagen gebraucht macht und das amerikanische Militär einlädt. Das ist die Intervention auf Einladung, ist ein anerkannter Ausnahmetatbestand zum Gewaltverbot. Und das wäre dann aus Sicht von Guaido, wenn man annimmt, er ist die legitime, auch völkerrechtlich berechtigte Regierung, dann könnte er das tun. Das wäre dann eine rechtmäßige Militärintervention auf Einladung. Wenn man davon nicht ausgeht und mindestens die Hälfte der Staaten zurzeit geht davon aus, dass Maduro die legitime Regierung oder effektive Regierung von Venezuela ist, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit über den Sicherheitsrat. Der Sicherheitsrat müsste eine Friedensbedrohung feststellen, was jetzt nicht so ganz einfach ist, weil es sich um einen rein innerstaatlichen Konflikt handelt. Allerdings haben wir auch Präzedenzfälle in der Vergangenheit gehabt, wo bei Menschenrechtsverletzungen, wenn die jetzt zunehmen würden oder bürgerkriegsähnlichen Situationen, auch wenn es zu Fluchtbewegungen kommt, der Sicherheitsrat auch bei internen Konflikten gesagt hat, es ist eine Friedensbedrohung, ich kann aktiv werden über Kapitel 7 und dann eben auch zu Gewaltmaßnahmen ermächtigen. Das könnte der Sicherheitsrat machen, aber es ist natürlich völlig unrealistisch, weil Russland und China bereits gesagt haben, sie stehen fest an der Seite von Maduro. Und damit sehe ich da jetzt keine Möglichkeiten, weil sie ja ein Vetorecht haben im Sicherheitsrat und eine solche Entscheidung blockieren können.
Ganz kurze Frage zum Schluss, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, Herr Deckers. Wird Maduro in einem Monat noch an der Macht sein?
In einem Monat gut möglich, aber nicht mehr in einem Jahr.
Stimmen Sie dem zu, Frau Zöller?
Dem ersten Teil stimme ich zu, in einem Monat wahrscheinlich noch und ich schließe nicht aus, noch in einem Jahr.
Rote Karte für Maduro, wie kann der Westen Venezuela helfen? Das war heute unser SWR2-Forum. Im Studio diskutierten Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Daniel Deckers aus der Politikredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Völkerrechtler Professor Jochum von Bernstorff von der Universität Tübingen. Herzlichen Dank Ihnen dreien. Durch die Sendung begleitete Sie heute Jürgen Heilig.